Der Römerbrief, liebe Geschwister, ist ja für uns das Evangelium Gottes, wie es auch unser Bruder, der Paul, jetzt im Gebet zum Ausdruck gebracht hat. Gott hat dazu den Apostel Paulus herausgerufen, er hat ihn berufen, er hat ihn abgesondert für dieses Evangelium. Wir wissen, es gibt noch andere Evangelien, aber der Römerbrief ist für uns das Evangelium, die Grundlage für das uns angehende Glaubensgut, wie das in Epheser 1, Vers 15 geschrieben steht. Wir haben die Verse gehört bzw. mitgelesen. Trotzdem möchte ich noch einmal auf Römer 1, Vers 5 zurückkommen, wo es dann heißt, durch den wir erhielten Gnade und Aposteltum zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, lesen wir hier. Und am Schluss, da heißt es in Vers 26, auch durch prophetische Schriften, gemäß der Anordnung des äonischen Gottes, für alle Nationen bekannt gemacht worden ist, um Glaubensgehorsam zu wirken. Der Römerbrief, das uns angehende Evangelium, ist also eingerahmt in ein Wort, was im ganzen Neuen Testament, in den neutestamentlichen Schriften nur dort vorkommt. Es ist das Wort Glaubensgehorsam. In vier Schritten möchte ich uns darlegen, was uns dieses Gotteswort zu sagen hat. Und zwar erstens, was meint die Schrift mit Glaubensgehorsam? Zweitens, wer vermag im Glaubensgehorsam zu stehen? Drittens, von wem wird Glaubensgehorsam erwartet bzw. gefordert? Und viertens, Glaubensgehorsam unter allen Nationen in Lehre und Wandel. Ich komme nun zum ersten Abschnitt. Was meint die Schrift mit Glaubensgehorsam? Glaubensgehorsam besteht nicht aus Taten, die man tun müsste, um sich Gottes Gaben zu verdienen. Glaubensgehorsam ist eine Redefigur, in welcher der frühere Gehorsam gegen das Gesetz durch den Gott gewürdigten Glauben an sein Wort ersetzt wird. Eigentlich brauchte man dieses Wort nicht zu erklären. Positive und negative Beispiele zu Glaubensgehorsam finden sich in der gesamten Heiligen Schrift. Der makellose Glaubensgehorsam Christi ist für uns das unerschütterliche Fundament unserer Rettung und Erwartung. Er ist ein Gott entgegengebrachter Glauben, der sich im Gehorsam erweist. An Glaubensgehorsam scheiterten die ersten beiden Menschen, die Gott geschaffen hatte. Statt auf Gottes Gebot zu hören, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, schenkten sie der Einflüsterung der Schlange Gehör und folgten damit ihren seelischen Begehren. Glaubensgehorsam in Gott verehrender Weise wird ganz besonders bei Abraham sichtbar. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, Römer 4, Vers 3. Abraham gehorchte, als er berufen wurde, an einem fremden Ort auszuziehen und hatte keinen Zweifel an den Verheißungen Gottes in Bezug auf seine Nachkommenschaft, die ihm verheißen war, obwohl er schon alt war und auch seine Frau das gebärfähige Alter bereits überschritten hatte. Er wurde auch nicht im Glauben wankend, als sich die Verheißung Gottes verzog. Sein Glaubensgehorsam war und ist beispielhaft. Das griechische Wort für Gehorsam ist hypakoi. Es bedeutet darunter hören, also sich unter das Gehörte stellen. Ungehorsam ist das griechische Wort parakoi. Es bedeutet daneben hören. Dieses Danebenhören ist für den seelischen Menschen charakteristisch. Alle Menschen, nicht nur Israel, denen Gott ein Gesetz gab, welches heilig, gerecht und gut ist, Römer 7, Vers 12. Alle Menschen, nicht nur Israel, haben in sich ein Gesetz, das Gott in ihre Herzen geschrieben hat. So können wir es Römer 2, Vers 15 nachlesen, dem sie gehorsam schulden. Aber statt nach Gott und seinem Willen zu fragen, leben sie eigensinnig nach dem, was ihnen nützlich und richtig erscheint, obwohl ihnen ihr Gewissen mitbezeugt, dass sie Gott für ihr Tun bzw. Unterlassen einmal Rechenschaft geben müssen. Soweit zum ersten Abschnitt. Was meint die Schrift mit Glaubensgehorsam? Ich komme nun zum zweiten Abschnitt. Wer vermag im Glaubensgehorsam zu stehen? Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass nur der im Glaubensgehorsam zu stehen vermag, dem Gott sich offenbart und zu dem er gesprochen hat. Zwar gibt es viele Menschen, die an Gott glauben. Bei Glaubensgehorsam kommt es aber darauf an, Gott zu glauben, ihm zu vertrauen. Was aber voraussetzt, dass zuvor Gott Erleuchtung durch seinen Geist gab. Denn kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben wird. Johannes 3, 27. Als Jesus über diese Erde ging, da suchte er Glauben bei seinem Volk. Denn die Worte, die er sprach, die waren Geist und Leben. Johannes 6, 63. Doch er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn annahmen, ihnen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott gezeugt wurden. Johannes 1. Gott teilt einem jeden das Maß des Glaubens zu. Römer 12, Vers 3. Darum richtet sich der Aufruf des Apostels Paulus zum Glaubensgehorsam im Brief an die Römer nicht an alle Menschen, sondern an Berufene Jesu Christi, an Geliebte Gottes und berufene Heilige. So haben wir es vorhin im Text gehört, Römer 1, 6 bis 7. Um es noch einmal zu sagen, Glaubensgehorsam wird erst dort möglich, wo zuvor Gott in das Leben eines Menschen getreten ist. Schon Jesus sagte den Juden, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Nachzulesen, Johannes 6, Vers 44 und noch einmal im gleichen Kapitel, Vers 65. Von den Menschen erwartet Gott, ihm und seinem Wort zu glauben, sich ihm unterzuordnen. Sie vermögen aber auch, sich ihm zu widersetzen. So erfuhren es zum Beispiel Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13. Paulus hielt eine segensreiche Ansprache, bei der viele Juden und Gottesfürchtige aus den Nationen das Wort des Herrn hörten, Gott verherrlichten und alle, die zu äonischen Leben verordnet waren, zum Glauben kamen. Gleichzeitig aber wurden viele Juden von Eifersucht erfüllt, die dem Evangelium, das Paulus verkündigte, widersprachen und lästerten. Ich komme nun zum dritten Abschnitt. Von wem wird Glaubensgehorsam erwartet beziehungsweise gefordert? Aus dem eben bereits Gesagten wird uns die Antwort nicht schwerfallen. Im Prinzip erwartet Gott Glaubensgehorsam von denen, zu denen er in seinem Wort spricht. Gott sprach zu Beginn der Menschheitsgeschichte nicht nur zu Adam und Eva. Sehr eindringlich sprach Gott auch zu Kain, der sich ihm widersetzte. Das von Jewe bereitgestellte Opfertier nicht annahm und stattdessen zum Mörder an seinem Bruder Abel wurde. Noah dagegen ist ein herausragendes Beispiel für Glaubensgehorsam. Durch Befolgen der Weisung Gottes zum Bau einer Arche zur Rettung seines Hauses verurteilte er die Welt. Hebräer 11, Vers 7. Mit Mose sprach Jehwe von Angesicht zu Angesicht, wie jemand mit seinem Nächsten spricht. 2. Mose 33, Vers 11. Insbesondere sprach Gott in viel Geduld durch seine Beauftragten zu seinem Eigentumsvolk. Israel ist in seiner Geschichte über Jahrhunderte hinweg mit wenigen Ausnahmen ein negatives Beispiel für Glaubensgehorsam. Bereits erwähnt habe ich, dass auch Jesus Glauben bzw. Glaubensgehorsam bei den Juden gesucht hat. Stattdessen aber vollzog sich, als der angekündigte Messias unter ihnen weilte, das von Jesaja in Kapitel 6 angekündigte Verstockungsgericht. Jesus erwies sich durch viele Wunder und Machttaten als der von den Propheten verheißene Messias. Die ablehnende Haltung vor allem der Oberen des Volkes führte schließlich dazu, dass Jesus in Gleichnissen zu ihnen sprach, die er nur seinen Jüngern erklärte. Es gab aber auch viele Obere aus Israel, die in Jesus den Sohn Gottes erkannten, aber sie bekannten es um der Pharisäer willen nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgestoßen würden, denn sie liebten die Verherrlichung von Menschen weit mehr als die Verherrlichung Gottes. Johannes 12, 42, 43. Gott sprach nun durch seinen Sohn zu ihnen. Sie hörten und verstanden nicht. Es ermangelte ihnen an Glaubensgehorsam. In der Kreuzigung Jesu auf Golgatha fand die Ablehnung des Messias durch das Volk der Juden ihren Höhepunkt. Auch das erneute Angebot zu Pfingsten mit der Gabe des Heiligen Geistes führte bei vielen Hörenden nicht zu Glaubensgehorsam. Es waren immer nur Einzelne aus dem Volk, die im Gehorsam des Glaubens standen. Auch von den Juden außerhalb des Landes, die in der Diaspora waren, denen Paulus das Königreich Gottes in Bezug auf Jesus, das Gesetz des Mose und die Propheten auseinander setzte, fanden nur wenige zum Gehorsam des Glaubens. Schließlich sagte Paulus den Juden in Rom, wobei er sich auf das von Jesaja angekündigte Verstockungsgericht bezog: Trefflich spricht der Geist der Heilige durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern. Geh zu diesem Volk und sage: Mit dem Gehör werdet ihr hören, doch nicht verstehen. Blickend werdet ihr erblicken und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist verdickt. Mit ihren Ohren hören sie schwer und sie schließen ihre Augen, damit sie nicht etwa mit den Augen wahrnehmen, mit den Ohren hören, mit den Herzen verstehen und sich umwenden, damit ich sie heilen würde. Es sei euch daher bekannt gemacht, dass diese Rettung Gottes den Nationen gesandt worden ist. Sie werden auch hören. Apostelgeschichte 28 am Ende. Die Rede des Apostels Paulus an die in Rom lebenden Juden sind das nicht überhörbare Gotteswort für das Thema dieser Wortbetrachtung: Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Wegen der Verstocktheit Israels öffnete Gott einen neuen Segenskanal. Bisher galt das Heil bzw. die Rettung kommt von den Juden, also nur von den Juden. Dann aber hat Gott den Apostel Paulus berufen und abgesondert für das Evangelium Gottes. Dazu erhielt Paulus Gnade und Aposteltum, um Glaubensgehorsam unter allen Nationen für seinen Namen zu wirken. Das haben wir es vorhin gelesen, Römer 16, 27. So wie Petrus für das Aposteltum der Beschneidung, so wurde Paulus mit dem Aposteltum der Unbeschnittenheit betraut. Galater 6, 7 und 8. Gott hatte vergeblich mit viel Geduld, Glaubensgehorsam von seinem Eigentumsvolk Israel erwartet. Weil die meisten Juden den verheißenen und gekreuzigten Messias, Jesus Christus, den Sohn Gottes, von sich gestoßen und sich des äonischen Lebens nicht für würdig erachteten, wurde die Frohbotschaft den Nationen verkündigt. Bis zur Beiseitesetzung Israels erwartete Gott Glaubensgehorsam von diesem, seinem bevorzugten Eigentumsvolk. Heute ergeht der Ruf zum Glaubensgehorsam an Berufene Jesu Christi, an Geliebte Gottes und berufene Heilige aus allen Nationen. So viel zum dritten Abschnitt, von wem Gott Glaubensgehorsam erwartet bzw. fordert. Ich komme nun zum letzten Abschnitt meines Themas, Glaubensgehorsam unter allen Nationen in Lehre und Wandel. Paulus weist in seinen Briefen mit großem Nachdruck darauf hin, dass sein Evangelium gemäß der Enthüllung eines Geheimnisses ist, das in äonischen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbar wurde. Römer 16, 25 und auch Epheser 6, Vers 19. Würden die Gläubigen damals wie auch heute das richtig verstehen und im Gehorsam des Glaubens ergreifen, so müssten eigentlich alle gottgläubigen Menschen, damals Juden, heute Christen in aller Welt, erkennen, dass Gott mit dem Paulus anvertrauten Evangelium Gottes etwas ganz Neues begonnen hat. Für diesen neuen Heilsweg war Paulus ein auserwähltes Gerät. Apostelgeschichte 9, 15. Von vielen Juden aber, die Zeitgenossen des Apostels waren, wurde Paulus nicht verstanden und sogar verfolgt und als der Mann hingestellt, der gegen das Gesetz des Mose lehrt. Apostelgeschichte 21, 28. Das Unverständnis für das von ihm verkündigte Evangelium erstreckte sich auch auf viele Juden, die an Jesus Christus gläubig geworden waren. Denn als Paulus nach seiner dritten Missionsreise zu Jakobus und den Ältesten in Jerusalem kam und ihnen schilderte, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte, da verherrlichten sie zwar Gott, sagten jedoch zu ihm: Du schaust, Bruder, wie viel Zehntausende unter den Juden gläubig geworden sind, und sie alle gehören zu den Eiferern für das Gesetz. Apostelgeschichte 21, Vers 20 nachzulesen. Für diese Juden, die an Jesus Christus gläubig geworden waren, aber am Gesetz festhielten, war Paulus ein Irrlehrer. Paulus beklagt darum auch das Unverständnis der Juden seiner Brüder im Brief an die Römer mit den Worten: Große Betrübnis ist in mir und unablässiger Schmerz in meinem Herzen, denn ich wünschte selbst, von Christus hinweg verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Stammverwandten, dem Fleische nach, die Israeliten sind. Römer 9, 2 und 3. Er bezeugte ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, jedoch nicht in rechter Erkenntnis. Römer 10, Vers 2. Paulus wusste, dass er von seiner Mutter Leibe an für dieses von ihm verkündigte Evangelium abgesondert worden war. Er erhielt dieses, sein Evangelium, nicht von Menschen, sondern durch eine Enthüllung Jesu Christi. Deshalb ging er auch nicht sofort zu den Aposteln nach Jerusalem, sondern nach Arabien, das heißt in die Abgeschiedenheit, in die Stille. Sicherlich musste wohl zuerst er selbst mit Gottes Handeln, mit dem neuen Heilsweg des ihm anvertrauten Evangeliums vertraut werden. Galater 1, 11 bis 17. Weil sein Evangelium vielfach abgelehnt wurde, ist es dem Apostel sehr wichtig, die Berufenen zum Glaubensgehorsam für sein nur ihm anvertrautes Evangelium zu führen, was in fast allen seinen Briefen zum Ausdruck kommt. An die Korinther schreibt er deswegen im ersten Brief, Kapitel 15, ich mache euch aber, meine Brüder, das Evangelium bekannt, das ich euch verkündige, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch gerettet werden, wenn ihr das Evangelium in der Ausdrucksform festhaltet, in der ich es euch verkündigte. In den beiden Briefen an Timotheus lesen wir von Menschen, die der gesunden Lehre, also seiner Lehre, widerstreben. 1. Timotheus 1, Vers 10. Und davon, dass er als Herold, Apostel und Lehrer der Nationen eingesetzt worden ist in Erkenntnis und Wahrheit. 1. Timotheus 2, 7. 2. Timotheus 1, Vers 11. Paulus wehrt sich dagegen, dass man sein Evangelium durch gesetzliches Tun zu einem andersartigen Evangelium verkehren will, was aber gar kein anderes echtes Evangelium ist. Galater 1, 6 bis 9. Aus den genannten Schriftstellen wird ersichtlich, wie eindringlich Paulus auf Glaubensgehorsam für sein Evangelium beharrt. Worin liegt nun der Unterschied zwischen der Israel verkündigten Botschaft und der des Paulus, für welches der Aufruf zum Glaubensgehorsam an alle Nationen ergeht? Er lässt sich in ein Wort zusammenfassen. Dieses Wort heißt Gnade. Ab jetzt heißt es, gerechtfertigt nun aus Glauben, dürfen wir mit Gott Frieden haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durchstehen wir auch im Glauben den Zugang in diese Gnade erhalten haben, in der wir stehen, sodass wir uns in Erwartung der Herrlichkeit Gottes rühmen mögen. Römer 5, 1 und 2. Für unsere Errettung bedarf es nicht menschlicher Vorleistungen wie Buße und Taufe. Gott ist es, der rettet und beruft, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist. 2. Timotheus 1, 9. Darum sind wir in der Gnade Gerettete durch Glauben. Und dies nicht aus uns, sondern es ist Gottes neue Gabe nicht auswirken, damit sich niemand rühme. Epheser 2,8. Christus starb für alle, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie starb und auferweckt wurde. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist da eine neue Schöpfung. Das Ehemalige verging, siehe, es ist neu geworden. Das alles aber ist aus Gott. Denn Gott war in Christus, die Welt mit sich selbst versöhnen. Er rechnet ihnen ihre Kränkungen nicht an und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. 2. Korinther 5. Paulus nannte Juden eingeschmuggelte, falsche Brüder, die versuchten, die Gläubigen wieder unter das Gesetz zu bringen, indem sie behaupteten, man müsse sich noch beschneiden lassen und das Gesetz halten. Es waren Bemühungen frommer jüdischer Gesetzeseiferer, die Gnade mit Werkgerechtigkeit zu vermischen suchten. In diesem Punkt hat sich seit damals nicht viel geändert. Heute verlangt zwar niemand von Gläubigen in den christlichen Organisationen, dass sie sich beschneiden lassen sollen. Aber man vermengt die Botschaft des Apostels Paulus mit den Worten Jesu in den sogenannten Evangelien. Mit dem Ergebnis, dass die Gnade ihrer eigentlichen Bedeutung beraubt wird. Es fehlt an Erkenntnis darüber, dass Jesus ja nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt war. Rechtfertigung durch den Glauben Jesu wird auf Vergebung reduziert. Paulus wies deshalb im Brief an Timotheus darauf hin, dass sich die Gläubigen befleißigen sollen, das Wort der Wahrheit recht zu schneiden. Das heißt, dass wir die verschiedenen Haushaltungen in Gottes Wort beachten sollen. Wir leben heute in der Haushaltung der Gnade. Glaubensgehorsam verlangt von allen Gläubigen, dass sie die Gnade nicht verlassen. Paulus fragte einst die Galater, wieso wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Grundregeln um, denen ihr nochmals versklavt sein wollt? Ihr haltet auf Tage und Monate, Fristen und Jahre. Glaubensgehorsam erstreckt sich aber nicht allein auf Erkenntnisfragen. Unser Wandel ist im Herrn und bedeutet, würdig der Berufung zu wandeln, zu der wir berufen wurden. In aller Demut und Geduld sollen wir als Auserwählte einander in Liebe ertragen. Epheser 4, 1 und 2, Kolosser 3, Vers 12. Denn wir sind sein Tatwerk, erschaffen in Christus Jesu für gute Werke, die Gott vorherbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Dieser, unser Wandel, soll in Neuheit des Lebens sein. Die Kraft dazu liegt im Erkennen, dass unser alter Mensch zusammen mit Christus gekreuzigt wurde, damit der Körper der Sünde unwirksam gemacht werde und wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Römer 6. Uns dürfen wir Gott als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer bereitstellen, indem wir uns nicht auf diesen Äon einstellen. Vielmehr sollen wir uns umgestalten lassen durch die Erneuerung unseres Denksinns, damit wir zu prüfen vermögen, was der Wille Gottes ist, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Römer 12. Ich komme zum Schluss. Bei Luther lesen wir in 2. Thessalonicher 3, Vers 2, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Konkordant übersetzt heißt es, der Glaube ist nicht allen eigen, eigen in Schwachter. Wenn es um Glaubensgehorsam geht, sollten wir beachten, dass er sich auf Menschen reduziert, denen Gott Glauben geschenkt hat. Denn der Glaube kommt aus der Kunde, die Kunde aber durch einen Ausspruch Christi. Römer 10, 17. Der Aufruf zum Glaubensgehorsam richtet sich, wie bereits gesagt, an Berufene Jesu Christi, an alle Geliebten Gottes und berufene Heilige, also an solche, die Gott zur Rettung vorgezogen hat, nach 2. Thessalonicher 2, 13. Ihnen gilt der dringende Aufruf, Glaubensgehorsam zu wirken, das heißt, seinem Wort zu glauben und gehorsam zu folgen. Unser Glaubensgehorsam hat zwei Schwerpunkte. Es ist unsere Aufgabe, das von Paulus verkündigte Evangelium zu lehren und es vor Vermischung zu schützen. Gleichzeitig sollten wir Glaubensgehorsam in einem Gott wohlgefälligen Wandel üben, wie es im zweiten Teil des Römerbriefes, dem Evangelium Gottes, was uns gilt, ab dem 12. Kapitel zum Ausdruck kommt. Wir sollten würdig der Berufung wandeln, zu der wir berufen wurden, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragen und uns befleißigen, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. In diesem Bemühen drückt sich unser Glaubensgehorsam heute aus, und wir dürfen die Gewissheit haben, sein Tatwerk in Christus Jesus zu sein, für gute Werke, die Gott vorher bereitet, damit wir in ihnen wandeln. Amen. Amen.